wunderschönen guten Morgen miteinander. Wir haben einen herrlichen Gott. Es ist so schön, wenn man am Morgen aufwacht und denkt, Jesus, Halleluja, mit dir kann ich in diesen Tag gehen. Was für ein Reichtum bringt er in unser Leben. Es ist nicht unsere Dunkelheit, sondern es ist unser Licht, das uns am meisten ängstigt. Wir fragen uns, wer bin ich schon, dass ich brillant, herausragend, talentiert und bedeutend sein soll? Andererseits, wer bist du denn, dass du all das nicht sein solltest? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Das sagte Nelson Mandela bei seiner Antrittsrede 1994. Ich würde dem noch anfügen, durch Jesus sind wir all das. Jesus, der in uns lebt. Wir unterhalten uns heute ja immer noch in der Miniserie über unsere Identität in Christus. Heute geht es um den Tempel. Wir sind der Tempel Gottes. Es ist nichts Großartiges daran, wenn wir so bleiben. Das ist nicht der Sinn der Sache, des Erfinders. In uns lebt ein Genie, das habe ich schon mal gesagt. Wenn wir diesen Ballon aufbläsen, es sind jetzt zwei, ich kann es nicht, ich habe zu wenig Puste. Aber wir müssen nur den Inneren aufblasen, dann wird der Äußere auch groß. Und je größer der Innere wird, desto klarer kommt der Innere, wird der Innere sichtbar durch den Äußeren. Das ist ein kleines Sinnbild, das soll verdeutlichen, wenn Christus in uns Form gewinnt, dann gewinnen wir automatisch auch Form. Er soll unser Leben sein, er soll unser Ausdruck sein. Nehemias Erfolg war ja auch darauf gegründet, dass er wusste, wer er in seinem Gott ist und was er mit seinem Gott erreichen kann. Es ist zu schade, dass es der Religion gelungen ist, uns irgendwie so klein zu halten. Wir kleines Würmlein David oder Jakobs, heißt es glaube ich, Jakobs, einfach so mittelmäßig zu leben. In uns lebt der wunderbarste Gott und wir haben so viel Herrlichkeit durch ihn bekommen. Wenn ich uns als Christenheit betrachte, dann sehe ich leider eben wirklich viel zu wenig von dem herausragend und brillant. Eigentlich sollten wir Christen am meisten strahlen in dieser Welt. Wir sollten die Firmen haben, die am besten gelingen. Wir sollten die Kunstwerke machen, die am brillantesten sind, die Musikstücke, die Jesus verherrlichen. Es ist so schade, dass wir das zu wenig erleben. Ich bete oft, dass Jesus seiner Braut hilft, aus der Asche aufzustehen, siegreich zu leben und ihm die Ehre zu bringen. Ich glaube, da gibt es noch viel Raum nach oben. Paulus fragte die Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3,16. Er richtete diese Worte an Menschen, die es gewohnt waren, in den Tempel zu gehen, um Gott zu begegnen. Früher im Alten Testament war ja auch der Tempel der Ort, an dem man Gott begegnen konnte und sonst nirgends. Erst durch Jesus Opfer wurde das ganz anders. Nun macht Paulus den Christen klar, dass Gott ihnen viel näher ist, nämlich er wohnt nicht mehr in einem Tempel, er wohnt in uns. Er möchte in uns Gestalt annehmen. Und über dieses Innewohnen des Heiligen Geistes machen wir uns heute etwas Gedanken. Es scheint mir, dass Paulus die Tatsache x-fach betont hat, der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist nämlich der Schlüssel überhaupt, dass wir für unser Christenleben, dass wir wissen, es kommt nicht mehr allein auf mich drauf an, es kommt drauf an, wer in mir wohnt. Paulus hat weitergeschrieben an den Römern, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Hey, der gleiche Geist, der Jesus, der an dem Ostersonntag gesagt hat, Jesus, aufstehen, komm raus, leb wieder, dein Sieg ist vollbracht. Der gleiche Geist lebt in uns, Und an die Kolosse schrieb er, ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Christus lebt in euch. Über dieses Geheimnis müssen wir mal ein bisschen uns Gedanken machen. Manchmal mache ich so Gedankenspiele. Wo hat Paulus wohl die Betonung draufgelegt? Christus lebt in euch. Christus, der Herr aller Herren, der Allmächtige, der Herrliche, der Kreativste überhaupt. Er lebt in euch. Oder hat er die Betonung auf lebt? Christus lebt in euch. Er ist aktiv. Er ist nicht einfach irgendwie so verborgen. Er lebt in euch. Oder die Betonung auf ihn. In euch drin, wirklich hier. Ganz real. Er lebt in euch. In euch. Oder in euch. Stell dir mal vor, in dir und mir. Deinem Nachbarn. Er lebt hier drin. Das ist wirklich ein Geheimnis. Das ist wirklich wunderbar. Wenn wir das verstehen. Dieser Jesus, der vor Anfang der Schöpfung war, der Auferstandene, der Lebendige, der Siegreiche, er lebt in uns. Dieser Brief an die Christen in Kolossea wurde von Paulus in seiner Gefangenschaft geschrieben. Paulus musste lernen und hat auch bewiesen, wie mächtig dieser Jesus in ihm ist, dass gerade auch in Schwachheit er stark sein kann, weil Jesus in ihm lebt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du diesen Christus auch einmal eingeladen hast, in dein Herz zu kommen. Nur dann hast du ein Leben in Fülle. Nur dann hast du die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich möchte heute Morgen das auch ein bisschen differenzieren von dem einfach an Jesus zu glauben und demzufolge gewisse Lebensregeln einhalten. Ich glaube, wenn wir das Bewusstsein haben, Christus lebt in uns, dann leben wir ganz anders, dann ist es nicht nur einfach irgendwie so ein Einhalten der Regeln. Wenn wir uns bewusst sind, wer wirklich in uns wohnt, dann beflügelt uns einfach. An die Korinther schrieb der Paulus, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. 1. Korinther 2,12. Damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Weißt du, was dir von Gott geschenkt ist durch den Heiligen Geist? Ich habe in meiner letzten Predigt schon ein paar Zitate aus der Bibel dargenommen und Jürg hat es letzten Sonntag ja auch nochmal gesagt. Ich möchte da ein paar Wiederholungen, das schadet auch gar nichts, auch wenn es Wiederholungen sind, aber wir müssen uns eigentlich, ist es gut, immer wieder wiederholen, wer wir sind in Jesus, was das bedeutet. In Christus sind du und ich heilig und gerecht gesprochen. Epheser 1,1. Du bist das Licht und das Salz dieser Welt. Du und ich sind die Hoffnung dieser Welt, Licht und Salz dieser Welt. Matthäus 5,13. Du bist ein Miterbe Christi und teilst sein Erbe mit ihm. Römer 8,17. Du bist mit dem Herrn verbunden und ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6,17. Hier geht es um das, was wir in Christus sind. Das alles wurde uns geschenkt in dem Moment, wo wir Jesus in unser Herz eingeladen haben. Das müssen wir uns nicht erarbeiten, aber wir müssen uns bewusst sein dessen. Und dem Raum geben, das gehört zum Erlösungspaket dazu. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Liste von Dingen, die uns zustehen, die wir können, durch diesen wunderbaren Heiligen Geist in uns. Zum Beispiel sagt er zu den Philippern, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er meint damit nicht, dass alle alles können. Das wäre auch nicht im Sinn im Sinn des Erfinders oder besser gesagt des Schöpfers. Aber es heißt, dass wir Vermögen dazu, wozu wir berufen worden sind, dass wir unser Leben gut anpacken und meistern können. Du bist mehr als ein Überwinder, denn es heißt im Römer 8,37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir können die Herausforderungen, die das Leben an uns stellt, positiv meistern durch den Überwinder in uns. Herausforderungen sind nicht da, damit wir daran zerbrechen, sondern damit wir daran wachsen und näher zu Gott kommen. Mit allem geistlichen Segen im Himmel sind du und ich gesegnet. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet hat durch Jesus Christus. Epheser 2,19. Gesegnet, wir sind Gesegnete. Wenn wir morgen aufwachen, dann können wir so mit diesem Bewusstsein in den Tag gehen, ich bin so gesegnet, Jesus ist da, mir wird auch heute nichts mangeln, weil er mit mir durch diesen Tag geht. Das ist doch wunderbar. Paulus fasst das alles gewissermaßen zusammen im Vers 10 vom 2. Kapitel im Kolosserbrief. Denn in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Im Urtext heißt das Wort Fülle plero und das heißt eigentlich zu vervollständigen, ganz zu machen, zu vollenden. Also in Christus sind wir fertiggestellt, ganz gemacht, ausgerüstet. Und übrigens ist es wahre Demut, wenn wir über uns selber so denken, wie es die Bibel sagt und nicht, wie wir uns gerade fühlen. Es ist leider eine falsche Demut, uns immer so klein zu machen. Das ist nicht gut. Hey, wir sind mehr als Überwinder. Wir sind ganz gemacht. In ihm ist die ganze Fülle in uns leibhaftig. Das ist doch wunderbar. Aber dann mögen wir uns fragen, warum sehe ich persönlich in meinem Leben und vielleicht auch in der Gemeinde viel zu wenig von dem? Ups. Das möchte ich mit einem Vergleich beantworten. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist, oder? Sind deswegen alle gerade Christen oder Gläubige oder wie man das auch immer nennen will? Nein, es braucht eine persönliche Entscheidung von mir und ein Abholen im Glauben dieser Erlösung. Ein in Anspruch nehmen, das, was Jesus für uns getan hat. Und genauso ist es mit allen anderen Verheißungen. Wir müssen sie glauben und wir müssen sie im Glauben abholen und in Anspruch nehmen. Nur dann kommt das wirklich auch zum Zug und erleben wir das. Unser geistliches Wachstum ist natürlich ein lebenslanger Prozess und trotzdem von allem Anfang an steht uns das zur Verfügung. Hat uns Gott das bereit gemacht und wir dürfen uns nur an den gedeckten Tisch setzen und davon konsumieren. Ich würde sagen, alles beginnt mit dem Bewusstsein, ich brauche Hilfe. Irgendwann sind wir alle in unserem Leben mal zu Jesus gekommen und haben gesagt, Herr, ich brauche Hilfe. Dann kommt er und hilft er uns. Aber vielleicht sind wir auch da stehen geblieben, mit einfach, er hilft uns, wir sind gerettet. Aber dass da noch mehr Land einzunehmen ist, das möchte ich heute Morgen euch verdeutlichen und euch anspornen, da noch mehr zu holen. Ich kann mich sehr gut erinnern, nach meinem Unfall konnte ich ja gar nichts mehr, nicht mehr laufen und nichts. Und da habe ich Jesus jeden Tag gebetet, hilf mir, dass ich wieder gehen kann, wenn die Physiotherapeutin kam und irgendwelche Übungen. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht, aber Jesus, hilf mir und ich habe es geschafft. Heute bitte ich ihn nicht mehr, dass ich wieder gehen kann. Aber es sind andere Herausforderungen. Jeder von uns hat andere Herausforderungen. Zum Beispiel ist Geduld, gehört nicht gerade zu meinen Top-Stärken. Manchmal, wenn ich dann so ein bisschen ungeduldig werde und lange warten muss oder so, dann denke ich, oder ich versuche es wenigstens, übe mich darin, hey, der von sich gesagt hat, ich bin sanftmütig und geduldig, der lebt in mir. Also jetzt brauche ich Geduld und jetzt zapfe ich diese Geduld, die so quasi durch ihn in mir ist, zapfe ich ganz bewusst an. Dann sage ich, Jesus, jetzt brauche ich einfach ein bisschen von deiner Geduld. Zwar schnell, bitte. Kennt ihr ja den Spruch. Das ist die eine Seite, Bewusstsein, dass wir das alles abholen können vor Gott und so. Aber mir geht es eigentlich noch mehr um diese Freundschaft mit diesem Jesus in uns. Um diese lebendige Beziehung, um diese harmonische Gemeinschaft. Gott hat das durch Jesus Christus möglich gemacht, dass er in uns lebt. Und er möchte nicht reduziert werden auf einen gewissen Lebensstil. Ich denke, wir Christen sind einfach schon ein bisschen in der Gefahr, manchmal so ein bisschen christlich zu leben, aber nicht wirklich aktiv in dieser Gemeinschaft mit Jesus. Gott ist nicht interessiert an schönen Gebeten, an netten Liedern, an einem guten Kirchenprogramm. Er ist interessiert an deinem und meinem Ergehen, an deinem und meinem Herzen. Jesus hat sich entschieden, uns nicht nur zu retten, sondern unser Freund zu sein, in uns Wohnung zu nehmen, in uns zu leben. Deshalb wollte er nicht mehr in einem steinernen Tempel wohnen. Er wollte ein fleischernes Herz. Er wollte diese Gemeinschaft, er wollte diese Nähe. Die Frage ist, wie fest leben wir diese Freundschaft? Wie nahe möchten wir Jesus wirklich sein und darf er uns kommen? Oder was hindert uns in unserem Alltag daran, einfach nur so christlich Form zu leben, aber nicht wirklich in dieser Beziehung? Ich finde es so schön, was es von Mose heißt. Da heißt es im Hebräer 11, 27, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das ist doch so ein schöner Ausdruck. Man sieht ihn nicht, aber man haltet sich an ihm, als würde man ihn sehen. Und genauso möchte ich mit Jesus leben, als hätte ich ihn immer ganz konkret vor Augen. Immer wieder, wohl mehrmals täglich, bete ich oder bespreche irgendetwas mit Jesus, danke ihm, oder wenn irgendetwas nicht so gut läuft, dann beklage ich mich bei ihm. Oder was mir gerade so durch den Kopf schwirrt, bespreche ich mit ihm. Und das finde ich so schön. Das ist total unfromm. Und das braucht auch nicht viel Zeit oder so. Das geht im Leben einfach so aktiv, weil ich mir bewusst bin, er ist hier. Das kann zum Beispiel sein, dass ich in der Umziehkabine im Laden sage, Jesus, soll ich die Hosen nehmen oder besser andere oder was meinst du? Er möchte an meinem Alltag Anteil nehmen und das finde ich so schön, dass ich einen guten Modeberater auch mit ihm habe, oder? Das kann ich nicht selber machen. Das ist der Geist Gottes, der in mir lebt und diese Verbundenheit mit ihm, das macht mein Leben reich. Nicht irgendwelchen Geboten folgen oder so, sondern diese Liebesbeziehung mit ihm, dieses Wissen, er ist an mir interessiert, er lebt mit mir, er nimmt meinem Alltag Anteil. Manchmal fühle ich mich natürlich Gott auch nicht so nahe, das wäre jetzt nicht ganz ehrlich, wenn ich da immer das Bewusstsein hätte. Man, es gibt auch Zeiten, wo ich denke, Herr, wo bist du jetzt oder was ist jetzt oder... Und dann weiß ich, es liegt nicht an ihm, es liegt an mir. Ich glaube, es war ein chinesischer Philosoph, der seinen Jüngern gesagt hat, in unserem Herzen sind zwei Hunde, ein guter und ein böser, und die streiten immer miteinander. Und er hat sie gefragt, wisst ihr, welcher Hund gewinnt? Es gewinnt der, den wir füttern. Ich weiß, dass ich diesen Vergleich schon mal gebracht habe und ich finde ihn einfach wirklich treffend. Mit was oder wie häufig füttern wir den Heiligen Geist in uns, geben ihm Raum? Welchen Gedanken hängen wir wirklich nach? Wollen wir wirklich, dass dieser radikale Liebhaber in unser Alltag auch mit uns redet? Dass er uns korrigiert, uns Wegweisung gibt? Hören wir auf ihn? Willst du, dass er ganz nah kommt? Dann sag ihm das, dann drück dein Begehren aus, Jesus, ich möchte näher bei dir sein. Das ist nicht getan mit einer halben Stunde stille Zeit am Morgen und auch nicht mit einer Stunde, das ist ein ongoing process, also das ist etwas, das immerwährend läuft. Ich möchte Jesus nicht auf meine stille Zeit reduzieren, sondern ich möchte in diese Gemeinschaft durch den Tag mit ihm gehen. Immer und überall soll er mir vor Augen sein, wie er dem Mose immer und überall vor Augen war. Meine Predigt wäre nicht vollständig, wenn wir nicht auch den Kontext der zweiten Stelle, wo Paulus nochmal wiederholt, dass wir Gottes Tempel sind, anschauen würden. Die Neue Genfer übersetzt so, das ist jetzt schon, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. 1. Korinther 6, 12. Diese Erinnerung, dass der Heilige Geist in uns wohnt oder in den Korinthern wohnt, hatte einen bestimmten Grund. Es ist nämlich eine komische Lehre in die Gemeinde in Korinth eingeschlichen. Die hatten so die Meinung, alles ist mir erlaubt. Ich lebe ja unter der Gnade. Es kommt nicht so genau drauf an. Paulus sagt dann, wer so redet, er widerspricht dem nicht ganz, aber er sagt, wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Es ist mir zwar erlaubt, aber es ist nicht gut. Und dann erinnerte später im Vers 20 die Korinther daran, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. 1. Korinther 6, 12. Wir sind es Gott schuldig, dass wir mit unserem Körper so umgehen, dass es ihm Ehre macht. Ein riesiger Preis wurde nicht nur für unsere Seele, sondern auch für unseren Körper bezahlt. Der Heilige Geist in mir soll sich wohlfühlen. Das heißt, ich mache nicht einfach gerade so, was mir passt. Ich konsumiere zum Beispiel keine Drogen. Ich lebe nicht in Unmoral. Schaue mir auch keine Schmuddeldinge an. Und was meiner Meinung nach auch dazu gehört, ich pflege meinen Körper. Denn er ist ja der Tempel des Heiligen Geistes. Damit meine ich natürlich keineswegs einen Schönheits- oder Fitnesswahn zu treiben. Aber ich meine, sauber und anständig angezogen und einigermaßen gepflegt und fit, soweit es in meiner Hand steht, gehört auch dazu. Ich glaube nicht, dass es Gott ehrt, wenn seine Kinder stinken oder Mundgeruch haben oder weiß ich was, schmuddelig angezogen sind oder so, sondern es bringt ihm Ehre, wenn wir auch äußerlich ihn irgendwie ehren mit unserem Aussehen. Wir sind nicht Dückmäuserli oder Graumäuserli, wir sind das Licht und das Salz dieser Welt. Wir haben ein Genie in uns und das soll in allem, was wir sind und haben, soll das zum Ausdruck kommen. Jeder auf seine Art, jeder in seiner Kreativität, in seiner Persönlichkeit. Aber das darf scheinen und soll scheinen. In allem, was wir tun und sind, soll Jesus sichtbar werden. Paulus sagte, in Wirklichkeit lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Galater 2,20. In Wirklichkeit geht es nämlich auch nicht mehr wirklich um uns. Es geht um Christus. Es geht in allen Dingen in unserem Leben geht es um Jesus, dass er zur Ehre kommt. Dann hat er auch gesagt, meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Galater 4,20. Bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Bis er Form hat in unserem Leben, bis er sichtbar wird in unserem Leben. Gottes Ziel ist also, uns wieder herzustellen. Was er ursprünglich geplant hat, ist Herrlichkeit und wir sollen in diesem Bild verwandelt werden. Christus in uns soll immer mehr zum Ausdruck kommen. Das geschieht nicht durch meine eigenen Anstrengungen. Das geschieht, dass ich diesem Christus in mir Raum gebe. Dass ich sage, ich schaffe es nicht, aber du wohnst in mir, du kannst mir Geduld geben. Du kannst mir helfen, du machst meinen Minus zum Plus. Ich fasse ganz kurz zusammen. Mit unserer Bekehrung haben wir nicht nur ein Ticket in den Himmel bekommen. Das wäre viel zu wenig. Jesus hat mit dem Heiligen Geist in uns Raum genommen. Und zwar mit dem Ziel, erstens, dass wir fortlaufend Gemeinschaft mit ihm haben. Nicht einfach, dass wir gewisse Lebensregeln ändern, sondern dass wir in dieser Gemeinschaft mit ihm leben. Zweitens, dass wir vollkommen wiederhergestellt werden. Das heißt, in ihn zur Fülle gebracht werden und somit ihm immer ähnlicher werden. Und drittens, dass wir der Welt zeigen, wer und wie unser Gott ist. Wie ich am Anfang gesagt habe, früher mussten die Menschen in den Tempel, um Gott zu begegnen. Nun, sagt das Wort, wir sind der Tempel. Eigentlich müssen die Menschen durch Begegnungen mit uns jetzt Gott begegnen. Genauso wie damals er im Tempel gegenwärtig ist, ist er jetzt in uns gegenwärtig. Und das soll unser Umfeld spüren. Komm, ich komme gerade in den Witz in Sinn. Ich erzähle es nur schnell. Da war jemand im Militärdienst, ein junger Christ. Und nach ein paar Wochen hat er zu seiner Mutter geschrieben, nun bin ich schon 3 Wochen hier und niemand hat gemerkt, dass ich Christ bin. Also er war happy, dass niemand gemerkt habe. Aber das ist ja eigentlich eben traurig. Es ist ja eigentlich kein guter Witz. Es ist eigentlich wirklich traurig. Die Menschen um uns sollen merken, dass wir Christen sind. Wir sollen anders sein. Wir sollen Licht sein. Ich schließe mit einem Gebet von Paulus. Ah ja, genau so sind wir Botschafter an Christus. Das kennt ihr. Er hat für die Epheser das geschrieben. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung er euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Du und ich gehören zu seinem heiligen Volk. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Epheser 1, 18 bis 20. Paulus bat nicht für die Epheser, dass sie gesegnet seien, dass sie Kraft bekommen, dass sie Weisheit bekommen und so weiter. Er bat, dass Gott ihnen die Augen öffne, dass sie all das schon haben. Dass all das ihnen zur Verfügung steht. Das ist wunderbar. Was für eine überwältigend große Kraft, der unter uns den Glaubenden am Werk ist. Er ist mit einer gewaltig großen Kraft in uns wirksam. Wir gehen jetzt zum Abendmahl über. Ich habe extra gesagt, ich möchte das gerne am Schluss, weil das Abendmahl ist ein Proklamationsfest. Mit dem Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Und nehmen wir das auch im Glauben ein. Ich habe Freddy gebeten, uns den Abendmahltext zu lesen. Bitte, sei doch so gut.